Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir wollen die Chancen, die künstliche Intelligenz birgt, erkennen und ergreifen. Wissenschaft und Forschung sind wichtige Treiber, damit dies gelingt. Mit diesen Worten hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek in der vergangenen Woche das Wissenschaftsjahr 2019 mit dem Schwerpunkt künstliche Intelligenz eröffnet. Dabei sind Natur- und Sozialwissenschaftler gleichermaßen gefordert und damit natürlich auch die Theologie. Schließlich geht es um ethische und philosophische Fragen, die religiös Grundgedanken berühren. Darüber spreche ich jetzt mit dem Theologen Matthias Braun von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Guten Tag, Herr Braun.
Guten Tag, Herr Japs. Grüße Sie.
Herr Braun, wie bewertet die Theologie derzeit die künstliche Intelligenz? Ist sie etwas Göttliches, weil Gott den Menschen und der Mensch wiederum die KI geschaffen hat?
Ja, da haben Sie natürlich direkt eine sehr spannende Frage gestellt, wo wir in der Theologie gar nicht so eindeutig sofort antworten können. Wenn ich vielleicht mal so anfangen darf, zunächst einmal ist künstliche Intelligenz eine Technologie. Das heißt, mit Technologie meinen wir zunächst einmal etwas, was unser Leben, die Art und Weise, wie wir leben, ermöglicht, was sie gleichzeitig durchdringt und was dann auch bestimmte Möglichkeiten für Handeln schafft und gleichzeitig vielleicht auch gewisse Schwierigkeiten und Herausforderungen mit sich bringt. Aber sie ist eben etwas, was Menschen gemacht haben, was Menschen steuern und ich würde halt sagen, was Menschen dann auch verantworten. Und wenn wir als Theologen über Big Data, künstliche Intelligenz nachdenken, dann kommt halt eben noch eine Ebene mit hinzu. Das ist nämlich die Frage, was macht eigentlich den Mensch als Menschen aus und wie verändert sich vielleicht auch die Vorstellungen von Menschen, Menschsein durch solche Technologien, wie zum Beispiel eben der künstlichen Intelligenz. Und da ist die Antwort gerade auch der protestantischen Theologie zunächst einmal, dass sie sagt, der Mensch ist eben oder weiß sich, glaubt sich als ein von Gott Geschaffener und damit immer schon in einer Verantwortungssituation stehender. Und das würde ich sagen, ist vielleicht erstmal der unterschiedliche Ausgangspunkt, wenn ein Theologe über eine Technologie nachdenkt oder ob eben ein Philosoph, ein Soziologe, ein Politikwissenschaftler oder wer auch immer eben über diese Frage nachdenkt.
Muss aus der theologischen Sicht der Mensch dann quasi ethische Grundsätze an die KI weitergeben, weil er sie programmiert?
Also weitergeben, da müssten wir uns jetzt drüber unterhalten, wie wir das meinen. Also ich glaube, das Entscheidende wäre erstmal, dass wir eine Verantwortung haben für das, was wir tun. Das heißt eben auch, dass wir eine Verantwortung haben für das, was wir nicht tun. Und wenn die Theologie den Menschen eben als einen von Gott Geschaffenen versteht, dann muss man, glaube ich, mit hinzunehmen, dass wir in der Theologie zwei Figuren haben, die dann entscheidend sind. Das ist zum einen die Idee, das Verständnis, dass der Mensch ein von Gott geschaffenes Wesen ist und damit ein Mensch ist, das eben nach seinem Bilde geschaffen ist. Also wir nennen das dann die Gottesebenbildlichkeit oder auch eben säkulär gesprochen die Figur der Menschenwürde. Und das zweite Wesentliche ist aber, dass dieser Mensch eben ein Mensch ist, der Würde hat, aber gerade als ein würdevoller angesprochen sein, da eben auch ein verletzliches Wesen ist. Und ich glaube, dass diese Verletzlichkeit, diese Verwundbarkeit des Menschen auch das ist, was ganz besonders in Betracht kommt, wenn wir über solche Technologien wie die künstliche Intelligenz nachdenken. Nämlich an welchen Stellen ermöglicht sie neue Freiheitsgewinne und an welchen Stellen verschließt sie vielleicht oder verunmöglicht, wenn man das mit diesem bisschen sperrigen Wort so sagen möchte, vielleicht auch bestimmte Freiheitsvollzüge für einzelne Individuen, eben auch für Individuen, die miteinander leben und miteinander leben wollen. Und insofern würde ich sagen, ist die Aufgabe der Theologie an der Stelle, darüber nachzudenken, wie kann ein verantwortlicher Umgang mit solchen neuen Technologien, und da würde ich eben sagen, ist die künstliche Intelligenz auch, wenn wir gerade einen großen Hype haben, ganz viel darüber nachdenken, das sehr präsent in den Medien und in den wissenschaftlichen Debatten ist, wie kann eben diese Technologie verantwortlich gestaltet werden? Und das heißt eben sowohl in Bezug auf das, was wir tun, aber eben auch das, was wir nicht tun, was wir unterlassen.
Wenn man sich mit philosophischen Fragen der KI beschäftigt, stößt man des Öfteren, wenn man das so liest, auf Geschichten, zum Beispiel von Frankensteins Monster oder dem Golem der jüdischen Mystik. Das sind Figuren, die der Mensch erschaffen hat, die sich aber gegen ihren Schöpfer wenden. Mhm. Lassen sich da Parallelen zur KI bzw. zum Verhältnis zwischen Theologie und KI ziehen?
Nun, ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass wir Menschen dazu neigen, erstmal mit jeglicher Form von Technologie bestimmte Redeweisen, bestimmte Sprachformen zu finden, um das irgendwie zu deuten. Und das hat ja auch etwas damit zu tun, dass wir, glaube ich, alle sofort intuitiv realisieren, das hat etwas unmittelbar mit uns zu tun, das hat etwas unmittelbar mit der Art und Weise zu tun, wie wir eben miteinander leben. Und was Sie jetzt angesprochen haben mit dem Golem, mit Frankenstein, das ist ja interessanterweise etwas, was wir in vielen Bereichen, zum Beispiel der Biotechnologie, also zum Beispiel der synthetischen Biologie, der Fragen, darf man, kann man aus anorganischer Materie organische Materie machen, kann man so etwas wie Leben aus dem Nichts erschaffen? Da spielen diese Fragen auch eine sehr, sehr große Rolle. Vielleicht sogar noch stärker als jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was wir im Bereich der künstlichen Intelligenz vielleicht eher haben, ist so diese Frage, haben Maschinen so etwas wie Moral? Können sie so etwas wie Formen von Bewusstsein, von vielleicht auch Gefühlen entwickeln? Ich glaube, das sind Fragen, die vielleicht eher dann so im Bereich der künstlichen Intelligenz eine ganz große Rolle spielen. Und wo ich aber Ihnen zustimmen würde, ist der Punkt zu sagen, dass beides an vielen Stellen auch erstmal, glaube ich, mit großen Sorgen und vielleicht auch mit gewissen Ängsten besetzt ist, vielleicht gerade bei uns in Deutschland. Wenn man sich da so aktuelle Studien anschaut, dann sieht man, dass wir in Deutschland da vielleicht auch besonders ängstlich an solche neuen Technologien herangehen und an vielen Stellen sicherlich auch sehr begründete Sorgen haben, wenn wir uns zum Beispiel angucken, was wird künstliche Intelligenz mit Arbeitsplätzen machen? Wozu führt die Automatisierung, wenn immer mehr Arbeitsprozesse, wie wir sie kennen, wie sie uns vertraut sind und wie sie ja für viele Menschen auch eine wichtige Lebensgrundlage sind, wenn die dann automatisiert werden, dann sind das ja ganz konkrete Fragen auf einmal, wo man sagt, ja, da hat diese Sorge vielleicht auf einmal einen realen Anlass. Und dennoch würde ich sagen, ist es so diese grundlegende Sorge, dass da etwas mit der Art und Weise passiert, wie wir leben, ist erstmal etwas, was mit Technologie als solcher mir sehr eng verbunden scheint. Und an vielen Stellen können wir das beobachten.
Das berührt ja auch sehr die Science Fiction. Wird in der Theologie auch darüber gedacht, ob künstliche Intelligenz so etwas wie Bewusstsein, so wie Sie es sagen, Gefühl, also auch Seele haben kann?
Naja, das ist eine spannende Frage. Wenn ich ein bisschen ausholen darf, würde ich zunächst mal sagen, theologisch können wir es uns sehr einfach machen. Und dann können wir erstmal sagen, naja, Bewusstsein, Verantwortung in besonderer Weise hat der Mensch. Der Mensch als ein von Gott geschaffener und damit in einer bestimmten Verantwortungsposition stehender. Und dann wird es aber interessant, weil wenn ich mir dann angucke, wie denkt die Theologie denn auch über andere Formen von Wesen, über andere Formen von vielleicht auch, ein Philosoph hat mal das Wort vorgeschlagen von Aktanten, also Wesen, wo wir sagen, die sind weder einfach reine Objekte, noch sind die irgendwie reine Subjekte, sondern irgendwie changieren die so dazwischen. Dann gibt es ja zum Beispiel die Lehre von den Engeln. Oder ganz praktisch gesagt, wie ist es eigentlich mit den Tieren? Das sind Formen von Akteuren, die sozusagen in bestimmten Bereichen ja auch Handlungen ausüben, die auch in bestimmten Beziehungen zu uns stehen, wo wir vielleicht auch sagen würden, naja, die zeigen Formen von Bewusstsein. Also das heißt, diese Idee, dieser Streit, dieses Ringen darum, ist es eigentlich nur der Mensch, der jetzt Bewusstsein hat, der fühlt, der in bestimmten Verantwortung steht, wird einerseits klar beantwortet, ja, es ist der Mensch, der nachher Verantwortung hat. Und gleichzeitig gibt es aber Nachdenken darüber, wie ist das eigentlich mit anderen Formen von Wesen, von Aktanten, welche Form von Bewusstsein, welche Form von vielleicht auch Subjekthaftigkeit haben die oder können die vielleicht auch einnehmen?
Das Bild von künstlicher Intelligenz ist in den letzten Jahrzehnten auch sehr durch Science-Fiction-Filme geprägt worden. Mhm. Von 2001 Odyssee im Weltraum über Star Trek bis hin zu Terminator, in dem künstliche Intelligenz die Weltherrschaft übernimmt. Für den Historiker Yuval Noah Harari sind die Filme über KI weit entfernt von wissenschaftlicher Realität. Geben Sie ihm recht?
Naja, ich würde jetzt sagen, in dem neuen Werk, 21 Lektionen von Harari, aber auch schon in Homo Deus, da ist es ja so, dass Harari da doch auch differenziert. Also einerseits sagt er, wir haben irgendwie so ein romantisierendes, vielleicht auch teilweise veraltetes Verständnis von künstlicher Intelligenz. Aber gleichzeitig gibt es dann auch in den ganz aktuellen Filmen viel, wo ich sagen würde, das ist gar nicht weit weg von der Realität. Also denken Sie beispielsweise an den Film Her, wo ja der Protagonist dann so eine Art Beziehung, da ist ja schon die Frage, was ist das? Ist das eine Liebesbeziehung? Ist das irgendwie eine freundschaftliche Beziehung mit dieser sozusagen dann sprachgesteuerten Software eingeht? Bei Ex Machina auch die Idee, da sind irgendwie Wesen, die vielleicht maschinenartig aussehen, aber die so etwas wie Gefühle haben können. Also ich glaube, diese Frage Gefühle, Bewusstsein ist in der Tat eine Schwelle, wo wir an der Stelle jetzt erstmal sagen müssen, nach aktuellem Stand gibt es keine künstliche Intelligenz, wo wir jetzt mit guten Gründen davon ausgehen würden, dass die etwas fühlt oder dass die so etwas wie Bewusstsein aufzeigt. Aber andererseits, wenn wir zum Beispiel über unsere Sprachassistenten Alexa, Siri, wer auch immer sozusagen da der Favorit ist, nachdenken, dann merken wir, das sind ja schon Formen von künstlicher Intelligenz, die sich sehr, sehr tief in unsere Lebensvollzüge eingeschrieben haben. Es mag Leute geben, die mit ihrem Smartphone oder mit diesem Assistenten vielleicht sogar mehr reden als mit realen Menschen. Also von daher, ich glaube, und das würde ich auch sagen, ist auch was, was Harari beobachtet. Ich glaube schon, dass künstliche Intelligenz mittlerweile so sehr Bestandteil unserer Lebenswirklichkeit ist, dass wir uns etwas vormachen, wenn wir so tun, als wäre das alles einfach ganz weit weg. Ich glaube, dass jeder Hörer, jede Hörerin, dass Sie, dass ich sehr, sehr viel mit diesen Technologien bereits zu tun haben. Und das aber auch der Grund dafür ist, dass wir uns zum einen vielleicht so sehr dafür interessieren, aber manchmal vielleicht auch vergessen, ganz nüchtern auf das zu schauen, was es denn dann tatsächlich ist.
Ersetzen ist ein gutes Stichwort. Vor etwa anderthalb Jahren wurde berichtet, dass der Unternehmer und ehemalige Google-Entwickler Anthony Lewandowski eine Kirche gegründet hat und jetzt ihren Erlöser mit Hilfe von Computercodes erschaffen will. Er wird mit den Worten zitiert: Wenn etwas 1 Milliarde Mal klüger ist als der klügste Mensch, wie soll man solch eine Instanz anders nennen als Gott? Kann die künstliche Intelligenz der Gott der Zukunft sein für manche Menschen und damit auch eine Gefahr für die Religion?
Heute holen Sie aber ganz, ganz spannende Fragen raus. Also würde ich jetzt erstmal, wenn ich so kurz drüber nachdenke, sagen, ich glaube nein. Aber ich sage ganz kurz, warum ich nein sage, und vielleicht schränke ich das danach nochmal ein.
Gerne.
Also zunächst einmal würde ich sagen, der Gott, den jetzt zumindest aus einer christlich-theologischen Perspektive die Bibel bezeugt, der ist ja einer, der sich nicht dadurch auszeichnet, dass er sich ständig als der Klügste, als der Stärkste, als der Beste, als der was auch immer gelagerte Höchste auszeichnen muss, sondern das ist ja ein sehr empathischer Gott. Das ist ja ein Gott, der mitfühlt, der Beziehungen mit seinem Volk, mit dann einzelnen Menschen eingeht, der zu ihnen steht, der mit ihnen leidet. Das ist natürlich auch ein Gott, der etwas schafft, der sozusagen durch Macht gekennzeichnet ist und sich auszeichnet. Aber ich glaube, diese Vorstellung zu sagen, Gott ist einfach nur das höchste Prinzip oder das größte dessen, was wir uns irgendwie vorstellen können, ist sicherlich auch eine wichtige Dimension, aber aus einer christlich-theologischen Perspektive nicht die einzig adäquate Beschreibung, wenn wir über Gott nachdenken. Und doch glaube ich, das wäre sozusagen jetzt das Aber, dass, wenn man darüber nachdenkt, wir natürlich dieser Form von künstlicher Intelligenz auch ein sehr großes Gewicht oder sehr großen Raum einräumen. Und es gibt auch in der christlichen Theologie ja ein sehr intensives Nachdenken darüber, wie viel Macht eigentlich Gegenstände oder auch Technologien über Leben bekommen können und ob das dann noch ein gesunder und ein guter Zugang ist oder nicht. Und wenn ich eine sehr unpopuläre Figur, die auch in der theologischen Debatte nicht so ganz gerne gesehen wird, da mal ins Spiel bringen darf, dann würde man vielleicht theologisch sagen können, dass ein bestimmter Umgang oder auch vielleicht eine bestimmte Gläubigkeit an so etwas wie künstliche Intelligenz, dass das die alles umfassende Lösung ist, dass das die alles adäquate beschreibende Form von Wirklichkeit ist, dass das eine Form von Sünde sein kann. Und ich glaube, dass man, wir nennen das in der Theologie Hamartiologie, also die Lehre von der Sünde, dass das eben etwas sein kann, wenn man das übersetzt, was zu einer Zielverfehlung führt. Also was dazu führt, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, wie können wir verantwortlich Lebensvollzüge gestalten, individuelle Freiheitsräume ermöglichen und dann eben auch zu einem ja, gemeinwohlorientierten Gemeinschaftsverständnis kommen, sondern dass man nur noch auf die Technologie als Technologie schaut und versucht, in irgendwelchen wilden spekulativen Ideen diese Technologie maßlos zu überhöhen. Ich glaube, immer dann, wenn man versucht, eine Technologie alleine als Technologie zu bewerten, zu beschreiben, vielleicht auch sogar zu vergöttern, wie Sie es jetzt gerade angedeutet haben, dann führt das eben zu einer Zielverfehlung. Dann führt das dazu, dass wir nicht mehr in einer gesunden Art und Weise mit dieser Technologie umgehen und auch nicht mehr in einer gesunden Art und Weise über die Gestaltungsräume nachdenken.
Und was muss eine theologische Ethik aus Ihrer Sicht leisten, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt?
Ich finde da eigentlich zwei Punkte sehr, sehr wichtig, die der Theologe Dietrich Bonhoeffer mal vorgeschlagen hat, dass das doch Prinzipien sein könnten, die theologisches Nachdenken leiten sollten. Und zwar zum einen, dass eine theologische Ethik erstmal sehr nüchtern ist. Und nüchtern heißt an der Stelle erstmal, dass sie sehr sorgsam unterscheidet, dass sie sehr sorgsam differenziert. Ethik, so würde ich sagen, ist erstmal die Kunst der Unterscheidung. Es ist sehr genau hinzugucken, welche Effekte hat eine Technologie in einem bestimmten Kontext. Und das Zweite, und das ist vielleicht etwas, was wir als Theologen wirklich auch in die Debatte einbringen können, ist erstmal eine gewisse Kühnheit, so hat Bonhoeffer das genannt. Und Kühnheit heißt ja auch einen gewissen Wagemut, eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Frohheit. Das heißt nicht, dass wir immer optimistisch sind, aber das heißt, dass wir uns die Hoffnung nicht rauben lassen und dass wir aus dieser Haltung heraus die Gestaltung solcher Herausforderungen angehen.
Herr Braun, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Japs.
Matthias Braun von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg über künstliche Intelligenz und Theologie. Gruftforscher, das klingt nach quietschenden Türen, unheimlichen Grabkammern und dem Fluch der Mumie. Doch im Alltag sieht die Arbeit der Wissenschaftler ganz anders aus. Die Archäologen Andreas und Regina Ströbel beschäftigen sich zwar mit Särgen, Grabbeigaben und Skeletten, allerdings müssen sie ihre Funde vor allem katalogisieren und restaurieren. Michael Hollenbach hat die Gruftforscher für uns dabei in Hamburg begleitet.
Dass es unter dem Hamburger Michel noch eine Unterkirche gibt mit 268 Gruftkammern, dürfte den wenigsten der rund 1 Million Menschen, die jährlich das Hamburger Wahrzeichen besuchen, bekannt sein. Der Archäologe Andreas Ströbel steht neben einem der 52 Granitpfeiler, die das gedrungen wirkende Gruftgewölbe stützen. Mehrere Jahre hat er sich immer wieder in die Niederungen unter dem Michel begeben. Deckenlampen leuchten die Grabplatten auf dem Fußboden aus.
Ganz interessant ist hier im Michel, dass die Bestattungen in Beliebtheit und auch in Kosten unterschiedlich sind, je nachdem, wo sie liegen. Wir sind hier wirklich in einer ganz streng lutherischen Kirche, aber die Bestattungen unter dem Turm waren nicht so teuer wie die nahe am Altar. Eigentlich das katholische Prinzip, möglichst nah an den Heiligen, also an den Reliquien im Altar zu liegen. Aber wir haben das eben auch in dieser protestantischen Kirche hier sozusagen als Relikt übernommen.
Sanierungsarbeiten in der Krypta des Michels boten Andreas Ströbel die Möglichkeit, 61 Grabkammern wissenschaftlich zu untersuchen. Manche Särge waren auch nach 100 Jahren noch vollkommen intakt, andere in sich zusammengefallen. Dort konnten die Gruftforscher auch die Kleidung der Toten erkunden.
Das war Schlafkleidung. Also richtig, wie man sich's vorstellt, wie bei Wilhelm Busch, mit der Schlafmütze, mit dem langen Nachtgewand, mit Schlafhäubchen bei den Damen. Das entspricht dem lutherischen Bild vom Tod als Schlaf. Man schläft der Auferstehung entgegen, ganz friedlich. Und so sahen sie auch aus, die wenigen, die wir da sehen konnten. Friedlich, schlafend, für die Auferstehung bereit.
Mehr als 2000 Tote wurden zwischen 1762 und 1817 hier bestattet, in Erwartung der leiblichen Auferstehung. Auf vielen Grabplatten findet sich der vermeintliche Bibelspruch:
Mein Erlöser wird mich hernach aus der Erde aufwecken, und ich werde danach mit dieser meiner Haut umgeben werden und werde in meinem Fleisch Gott sehen.
Eine Falschübersetzung eines Bibelverses durch Martin Luther, betont Andreas Ströbel. Im Originaltext bei Hiob heißt es:
Nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen.
Erst in den letzten Jahrzehnten sind wir geprägt durch die eher abstrakte Theologie der 50er, 60er Jahre. Aber unsere Eltern haben in den 60er Jahren im Glaubensbekenntnis doch gesprochen: Glaube an die Auferstehung des Fleisches und nicht an die Auferstehung der Toten, so wie wir das heute sagen.
Geradezu begeistert ist Andreas Ströbel von dem Belüftungssystem unter dem Hamburger Michel. In der Vorgängerkirche, die 1750 nach einem Blitzeinschlag abbrannte, lagen die Grabkammern noch direkt unter dem Kirchenboden und erzeugten eine unangenehme Geruchsbelästigung für die Gottesdienstbesucher.
Es gibt das schöne Beispiel dieser Redensart: stinkreich. Stinkreich sind die, die eben man geruchlich wahrnimmt in der Kirche, die sich diese Bestattung leisten konnten. Die anderen hat man nicht gerochen, die lagen ja auf dem Kirchhof.
Wer hier unter dem Michel in einer der 4 Meter tiefen Grüfte versenkt wurde, dessen Sarg war zuvor bereits in einem sogenannten Leichenzug durch die Straßen gefahren worden.
Diese Leichenzüge waren immens. Gerade im Barock waren das inszenierte Schauspiele. Und manchmal haben die Leute dann Mitläufer gekauft. Also man konnte dann für ein geringes Geld tatsächlich an diesem Leichenzug teilnehmen, auch wenn man den Verstorbenen gar nicht kannte.
Denn je mehr Mitläufer, umso ehrenhafter der Abschied.
Diese Trauerzüge haben gerne nachts stattgefunden, weil man mit Fackeln natürlich dann ein ordentliches Brimborium veranstalten konnte. Man hat gezeigt, was man sich leisten konnte, bevor dann die reich verzierten Särge in diesen sehr, sehr gleichförmigen und einfachen Grabkammern verschwunden sind.
Vor 200 Jahren fand hier die letzte Beisetzung statt, nachdem Napoleon die Bestattung in Kirchen aus hygienischen Gründen untersagt hatte. Die Grabkammern in der Krypta des Michels sind schlicht gehalten. Doch die reichen Metallbeschläge der Särge, die Draperie mit schwarzem Samt sowie die Epitaphe auf den Sandsteinplatten weisen darauf hin, wer hier begraben ist. Ein typisches Merkmal für Grüfte.
Man zeigt, wer man gewesen ist, auch in seinen Sterbestätten. Es ist ein Memorialort. Ich verweise auf meine Vorfahren, die da eben womöglich auch schon liegen. Ich schaffe Erinnerungen für mich selbst in die Zukunft hinein.
Neben dem Statussymbol spielt bei Grüften noch ein anderer Aspekt eine wichtige Rolle, meint Andrea Ströbel.
Dann natürlich der familiäre Gedanke. Einer stirbt, ein Riss geht dann in die Familie hinein und der muss wieder geschlossen werden. In der Familiengruft liegen sie wie in einer Ahnengalerie, bloß dass das eben nicht Bilder sind, sondern die Verstorbenen selbst. Das heißt, die Familie hält in dieser Gruft tatsächlich zusammen.
Und Regina Ströbel, ebenfalls Gruftforscherin, ergänzt.
Das ist natürlich auch ein bisschen ein Zeichen der Macht. Die Familie ist hier schon gewesen über Jahrhunderte, das sieht man an der Gruft. Wir sind jetzt hier und wir werden auch noch die ganze Zeit in Zukunft da sein. Also es ist so eine Art Platzhirsch-Geschichte, nicht? Dass man sagt, wir manifestieren unsere Macht hier, auch mit unseren Toten.
Nicht weit entfernt von Michel liegt die katholische St. Josef-Kirche, ganz in der Nähe der Reeperbahn.
Die Kirche befindet sich in einem moralisch labilen Bereich. Wir sind hier inmitten dieser ganzen Etablissements. Aber die Kirche tatsächlich ist, wie der Pastor immer sagt, der älteste Club hier.
Einst war hier in St. Josef die größte katholische Gruft Nordeuropas. Im 18. und 19. Jahrhundert fanden 268 Verstorbene hier ihre letzte Ruhestätte. Doch schwere Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg zerstörten die Gruft weitgehend. Verbliebene Särge wurden nach Kriegsende im Winter verheizt, wertvolle Grabbeigaben geplündert. Die Gebeine und einige Textilien wurden in eine Kammer eingemauert und vergessen. Erst 2011 wurde die Gruftkammer zufällig entdeckt. Die Archäologen Andreas und Regina Ströbel haben dann alles geborgen, sortiert, restauriert und dokumentiert.
Alles, was den Tod berührt hat, wenn man es wieder berührt, dann ist die Angst gewesen, dass man selbst der Nächste ist. Deswegen findet man häufig in Gräbern, in Bestattungen Kämme, Rasiermesser, Scheren, auch Stecknadeln, mit denen man vielleicht Schleifen oder so angesteckt hat oder das Leichengewand zusammengesteckt hat. Auch das alles hat den Tod berührt und das möchte man im Leben nicht mehr haben.
Die Mumien waren aufgrund der Feuchte allesamt skelettiert. Die Gemeinde entschied, die Knochen in der umgebauten Gruft zu lassen, in einem Beinhaus. Bis ins 19. Jahrhundert war es in katholischen Gegenden oft üblich, Gebeine aus aufgelassenen Gräbern in sogenannten Ossarien zu sammeln.
Also wirklich nach ganz klassischer katholischer Manier, die Knochen hier aufzuschichten. Nun haben wir ein Regal hier gebaut, ein Holzregal, und da die verschiedenen Knochen, die Schädel, eingeschichtet.
Die Schädel und diverse Knochen, die man durch eine Glaswand betrachten kann, sind, je nach bisheriger Lagerung, ganz unterschiedlich gefärbt. Von Ocker über Brauntöne bis hin zu fast Schwarz.
Es wirkt dann durch die unterschiedliche Färbung so ein bisschen individuell. Und man ahnt eben so, was für unterschiedliche Menschen hier gelebt haben und dann eben auch gestorben sind. Das ist kein Schauerraum. Wir haben hier das Kruzifix am Boden. Wir haben hier das Johannes-Zitat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist ein sakraler Ort.
Die Kammer mit den Gebeinen ist eingebunden in einen Ausstellungsraum mit einigen restaurierten Grabbeigaben. Er dient zugleich als Andachtsraum. Und dennoch, die Schädel und Gebeine von mehr als 200 Leichen, ordentlich übereinander gestapelt in einem kleinen Raum, dürfte auf manchen Besucher schon etwas schaurig wirken. Die Intention ist aber eine andere, erklärt die Archäologin Regina Ströbel.
Die Würde dieser Menschen, die dort liegen, ist das Wichtigste, dass sie wieder so liegen, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war und dass man es zwar besuchen kann, aber möglichst eben durch eine Glastür oder durch eine Trennung nur betrachten kann und nicht dazwischen herumläuft.
Sagt die Archäologin Regina Ströbel, die in Hamburg Grabkammern erforscht. Michael Hollenbach hat sie bei der Arbeit begleitet.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Schon wenn man den Begriff Tempelritter hört, jagen einem jede Menge Bilder durch den Kopf. Von Rittern, Kreuzzügen und dem Heiligen Gral, über Verteufelung und Verfolgung bis zu Verschwörungstheorien und Fanatikern. Mit dem Orden der Armen Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels, so nannten sich die Templer, weil ihre erste Festung im Heiligen Land auf den Mauern des Salomonischen Tempels errichtet worden war, hat das jedoch wenig zu tun. Der britische Historiker Dan Jones, der seit seiner Jugend von den Templern fasziniert ist, hat zu ihrem 900. Geburtstag ein Buch geschrieben. Und auch ohne Verschwörungstheorien und ohne Hinweise auf geheimnisvolle Rituale oder legendäre Schätze ist es eine lesenswerte und kenntnisreiche Chronik geworden. Kissensirup Billfeld hat sie für uns gelesen und Dan Jones getroffen.
Der Wind bläst in heftigen Stößen. Im Schein einer Fackel schichten die Henkersknechte Holz auf den schon übermannshohen Scheiterhaufen. Dort, gegenüber der Kathedrale Notre-Dame in Paris, stehen an diesem Märztag des Jahres 1314 der Großmeister des Templerordens Jacques de Molay und der Großpräzeptor der Normandie Geoffroy de Charnay nebeneinander an Pfähle gebunden, die Gesichter zur königlichen Loge gewandt. König Philipp hebt die Hand. Der Henker hält eine lodernde Fackel an den Holzstoß. Bald hüllt dichter Rauch die beiden Verurteilten ein. Und dann plötzlich dringt die noch immer mächtige Stimme des Großmeisters durch den Feuervorhang.
Papst Clemens, König Philipp, verflucht sollt ihr sein. Noch ehe ein Jahr vergeht, fordere ich euch vor Gottes Gericht, damit ihr dort eure gerechte Strafe empfangt.
Nachdem die Flammen seinen letzten Schrei erstickt haben, stürzt Jacques de Molay in die Glut. Bald ragt nur noch seine völlig verkohlte Hand dort hervor. 33 Tage nach diesem grausamen Schauspiel stirbt im fernen Rom Papst Clemens V. Und 8 Monate später erleidet der französische König Philipp der Schöne einen tödlichen Jagdunfall. Der Fluch aus den Flammen, den der Großmeister des Tempelritterordens ausgestoßen hat, ist in Erfüllung gegangen. Das Drama ist vorbei. Es beginnt die Legende. Und die Faszination, die die Templer bis heute ausüben. Auf Chronisten, Literaten, Forscher, Filmproduzenten, Verschwörungstheoretiker, Historiker. Szenenwechsel, London. Eine Buchhandlung am Piccadilly Circus. Dort berichtet der britische Historiker Dan Jones über seine ganz eigene Tempelritterfaszination.
If you know your ghost stories, then you'll heard of M.R. James.
Wenn Sie mit Geistergeschichten vertraut sind, dann haben Sie sicher schon von M.R. James gehört, einem brillanten Historiker und Mediävisten, der ganz besonders unheimliche und angsteinflößende Geistergeschichten geschrieben hat. Ich habe sie immer in der Weihnachtszeit gelesen und eine dieser Geschichten hieß »Pfeif nach mir, mein Junge, und ich komme zu dir«.
Es geht darin um einen eigenbrötlerischen Feriengast, der sich an der windgepeitschten englischen Ostküste auf eine einsame Wanderung macht. Er landet auf einem alten Tempelritterfriedhof mit geheimnisvollen Inschriften auf zerfallenen Grabsteinen. Und dann, ja natürlich, dann nimmt das Grauen seinen Lauf. Diese Geschichte von der BBC verfilmt, lässt den damals 10-jährigen Dan Jones in den 1990er Jahren nicht mehr los. Die Tempelritter, der geheimnisumwitterte, rätselhafteste Orden der Christenheit. 2 Jahrhunderte lang waren sie die heimlichen Herrscher des Abend- und des Morgenlandes. Ihr Mut war legendär, ihr Reichtum unermesslich. Sie erfreuten sich bester Kontakte zu Königen und Päpsten, bis sie alle an einem Tag der Vernichtung preisgegeben und Opfer des größten Justizmordes des Mittelalters wurden. Dan Jones behält seine Templerleidenschaft bei, studiert mittelalterliche Geschichte an der Universität Cambridge und schreibt das Buch »Die Templer – Aufstieg und Untergang von Gottes heiligen Kriegern«. Legenden strickt er nicht weiter. Stattdessen erzählt er in guter alter angelsächsischer Historikertradition einfach die Geschichte. Flüssig, anschaulich, informativ.
Im Mittelalter gab es jede Menge militärische Orden. Die Deutschordensritter, die Johanniter, die Malteser, die livländischen Schwertbrüder, also Dutzende. Aber es sind die Templer, die bis heute die Fantasie der Menschen beschäftigen.
Kein Wunder, denn die Tempelritter sind die adligen Schwertträger Jesu. Sie verbinden das weltliche Leben mit den geistigen Ansprüchen ihrer Zeit, die ritterlichen Ideale der Krieger mit der spirituellen Kraft der Mönche. Jones schreibt:
Diese Kombination ist eine Revolution. Beten und kämpfen. die Verbreitung des Christentums mit Waffengewalt voranbringen.
Den Hintergrund für das Wirken der Templer bilden die Kreuzzüge. Nachdem der erste Kreuzzug 1099 mit der Eroberung Jerusalems durch das christliche Kreuzfahrerheer geendet hat, sucht eine kleine Schar versprengter Ritter 1119 im Heiligen Land nach neuen Aufgaben. Sie gründen die arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Ihre Ordensregel entwirft die höchste geistige Autorität ihrer Zeit, der später heilig gesprochene Bernhard von Clairvaux. Ihr Wappenspruch lautet:
Non nobis Domine, Domine.
Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre.
Ihren Weg zu Gott suchen sie nicht in der friedlichen Abgeschiedenheit eines Klosters, sondern auf dem Schlachtfeld und bei der Sicherung der Pilgerwege.
Sie waren ausgebildete Ritter, die eine Bruderschaft gegründet und die Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam abgelegt hatten. Aber ihre eigentliche Aufgabe war es, auf den gefährlichen Wegen an den heiligen Städten in Jerusalem, wo Jesus gelebt hatte und gestorben war, die Pilger zu schützen.
Und zwar durchaus mit Waffengewalt. Das rote Kreuz auf ihrem Gewand symbolisiert das Blut, das Christus für die Menschen vergossen hat und dass sie selbst im Dienst des Herrn zu vergießen bereit sind. Um den offenkundigen Widerspruch zwischen christlicher Friedensbotschaft und militärischer Streitmacht zu überbrücken, kann sich die neu gegründete Ritterschaft auf Bernhard von Clairvaux beziehen. In seiner Mahnrede an die Tempelritter betont Bernhard den grundlegenden Unterschied zwischen Mord, also der Sünde des Tötens, und der notwendigen Vernichtung des Bösen. Ausgerüstet mit dieser scharfsinnigen theologischen Unterscheidung übernehmen die Tempelritter nun die Aufgabe, nicht nur die Pilger zu schützen, sondern das heilige Land zu verteidigen.
They became what amounted to an elite military organization.
So werden die neuartigen Kriegermönche zu einer militärischen Eliteeinheit, die durch Schenkungen, Lösegelder und Tributzahlungen bald sehr reich wird. Die arme Ritterschaft Christi wird zu einem internationalen Bankenimperium, das Könige und Kaufleute in Orient und Okzident in Abhängigkeit halten kann. Aus den Männern des Glaubens und des Schwertes werden Bankiers, Finanzfachleute, Investoren. Das weckt Begehrlichkeiten, erzeugt Neid und Missgunst. Und so beginnt die Zeit der Verfolgung. Gerüchte und Verleumdungen machen die Runde. Es gibt kaum eine Verfehlung, die den Templern nicht vorgeworfen wird. Schwarze Magie, Unzucht, Satanismus, Ketzerei. Auf das Kreuz sollen sie bei ihren geheimnisvollen Eintrittsritualen gespuckt haben. Und teilen sich auf ihrem Siegel nicht zwei Ritter ein Pferd? Die Diffamierungen nehmen an Bösartigkeit zu. Dazu kommen die militärischen Niederlagen der Christen im Heiligen Land. Nachdem die letzten christlichen Bastionen Jerusalem und die Templerhochburg Akkon 1291 an die Muslime gefallen sind, ziehen sich die Tempelritter nach Zypern zurück, errichten dort ihren Hauptsitz und verwalten ihre Komtureien, die sich über ganz Europa erstrecken. Das Ende des Templerordens besiegelt König Philipp der Schöne von Frankreich am Freitag, dem 13. Oktober 1307. Handstreichartig lässt er alle rund 1000 französischen Ordensniederlassungen durchsuchen, Ländereien und Burgen beschlagnahmen, Ordensangehörige verhaften und einkerkern, unter ihnen auch den Großmeister Jacques de Molay. Die Motive für diese Aktion sind bis heute unerforscht. Geldgier, Eifersucht auf die faszinierende Aura der Ritter, ein Angriff auf die Macht der Kirche und des Papsttums. Wir wissen es nicht. Dennoch werde, so schreibt Jones, die Legende der Templer weiterleben, inspirieren, unterhalten und faszinieren.
Das ist vielleicht ihr wirkliches Vermächtnis. Kistensirup Billfeld über Die Templer, Aufstieg und Untergang von Gottes heiligen Kriegern von Dan Jones. Das Buch ist im CH Beck Verlag erschienen, hat 508 Seiten und kostet als Hardcover 28 Euro, als E-Book 22,99 Euro.
Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Das sind die sieben Hauptcharaktereigenschaften, aus denen nach der Lehre der katholischen Kirche Sünden entstehen. Umgangssprachlich werden sie auch die sieben Todsünden genannt und im Laufe der Geschichte sind sie oft von Malern oder Filmemachern in Bilder umgesetzt worden. Die Musik war da etwas zurückhaltender. Das haben die letzten Tage alter Musik in Herne gezeigt, die unter dem Motto standen: Todsünden, Laster und Moral im Spiegel der Musik vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Maria Riederer hat für Deutschlandfunk Kultur zugehört.
Tag der Rache, Tag der Sünden. Wird das Weltall sich entzünden, wie Sibyl und David künden?
Sobald der Mensch sich als Zorniger gebiert, ist er in Todsünde gefallen. Und diese Dialektik zwischen dem Zorn Gottes und dem Zorn des Menschen, wie er sich am deutlichsten eigentlich in dem Dies Irae Gesang ausdrückt, das war unser Thema, das wir hier beleuchten wollen.
Welch ein Graus wird sein und sagen, wenn der Richter kommt, mit Fragen streng zu prüfen alle Klagen.
Richard Lorber ist künstlerischer Leiter der Tage alter Musik in Herne. An den Anfang der Musiktage setzte er den Zorn, die aggressivste der sieben Todsünden. Der Zorn Gottes wird als Dies Irae in der Totenmesse besungen oder auch im 110. Psalm.
Er hält Gericht unter den Völkern. Er häuft die Toten, die Häupter zerschmettert er weithin auf der Erde.
Das Interessante am Zorn ist hier, dass der Zorn Gottes den Zorn der Menschen geißelt. Also der Zorn steht nur Gott zu.
Die anderen sechs Todsünden dagegen, Hochmut und Habgier, Neid und Wollust, Völlerei und Trägheit, sind Zeichen rein menschlicher Schwäche und vielleicht gerade deshalb so attraktiv für die Künste.
Es gibt viele Meisterwerke in der bildenden Kunst, auch im Film und in der Literatur. Das bekannteste Bild ist von Hieronymus Bosch. Aber in der Musik gibt es überraschend wenig. Es gibt ein Ballett mit Musik von Kurt Weill. Es gibt eine große symphonische Dichtung aus dieser Zeit, aber darüber hinaus nicht. Da muss man schon etwas tiefer bohren und das war relativ anspruchsvoll.
Das Bohren hat sich gelohnt. In der alten Musik ist einiges zu finden. Von Drogen und sei es nur der Kaffee aus Bachs berühmter Kantate, aber auch vom Fressen, Saufen und Faulenzen wird hier gespielt und gesungen, vom Machtmissbrauch, von Künstlerneid, von Gier und Geiz. Interessant wird die Auswahl der Stücke vor allem dann, wenn sie Bezüge zur Gegenwart herstellt.
Es geht nicht um die kleinen No-Gos in der Alltagswelt. Dann muss man da erstmal passende Begriffe finden. Für unsere Zeit bei Füllerei würde ich vielleicht eher sagen Sucht. Sucht ist ein Thema, was die ganze Gesellschaft bewegt. Oder wenn man sagen würde Faulheit, dann würde man das vielleicht heute eher übersetzen mit Egalhaltung.
Die sogenannten Lazzari, singende Banden aus der neapolitanischen Unterschicht, legten dagegen großen Eifer an den Tag, indem sie in freiwilliger Armut durch die Straßen zogen und ihrer politischen Wut musikalischen Ausdruck verliehen. Nach Faulheit roch das nur von außen, das erkannte schon Johann Wolfgang von Goethe.
Ich vermutete sehr bald, nach einiger erlangter Kenntnis des südlichen Zustandes, dass dies wohl eine nordische Ansicht sein möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält, der sich nicht den ganzen Tag ängstlich abmüht.
Die Carmina Burana, eine Textsammlung, die nicht nur von Karl Orff, sondern seit dem 13. Jahrhundert in verschiedenen Versionen vertont worden ist, wurde von Vaganten vorgetragen. Norbert Rodenkirchen ist Flötist und Leiter des Ensembles Candens Lilium, das in Herne Auszüge aus den Carmina Burana zum Thema Geiz und Korruption vorgetragen hat.
Es gibt natürlich einen sehr starken Anteil von Liedern, die sich mit der Korruption vor allem im Klerus beschäftigen. Wir wissen nicht ganz genau, wer diese Leute waren, aber es waren höchstwahrscheinlich sehr gebildete Abgänger von den Bischofsschulen Europas, von den Kathedralschulen. Das heißt, es gab sehr viele arbeitslose Kleriker, die durch die Lande zogen. die natürlich dann ein ironisches Spiel dort machten, wo sie auftraten. Das ist durchaus vergleichbar mit bestimmten subkulturellen Strömungen in der Rockmusik oder Popmusik seit den 60er Jahren, die ganzen Stellungnahmen gegen den Vietnamkrieg, auch natürlich in jüngerer Zeit hier gegen, also Occupy Wall Street, wo es also auch in der Musik ganz konkret, wo Gier und Geiz und natürlich auch der Krieg selber, der hängt ja damit zusammen, angeklagt wird und diejenigen, die sich dagegen beklagen, werden dadurch zusammengeschweißt.
Richard Lorber sieht den stärksten Bezug zur Gegenwart in der Todsünde Superbia, Hochmut und Stolz.
Da denkt man natürlich an die Autokraten und die Populisten unserer Zeit. Wenn man dann aber jetzt versucht, ein musikalisches Programm zu finden, da sind wir dann auf Heinrich VIII. Gekommen, der übrigens nicht nur ein Frauenmörder war, sondern der auch ein sehr kultivierter Mensch war, der selbst komponierte, dem man heute auch Superbia, übersteigerten Machtwillen nachsagt. Wir haben Musik aus seinem Umkreis hineingenommen und die eben seinen Herrscherstatus und auch seine Rolle als Religionsgründer, hätte ich jetzt fast gesagt, nämlich der anglikanischen Kirche, beleuchten und gleichzeitig diesen Widerspruch zwischen Machtanspruch und kultureller Emphase, die er ihm durchaus auch gegeben ist, ansprechen.
Über mehrere Tage hat das Festival in Herne Sünde für Sünde musikalisch und dramaturgisch durchleuchtet. Wie gut, dass wenigstens der Kunstgenuss, auch wenn er maßlos wird, nicht zu den Lastern der Menschheit gehört.
Das haben bestimmt auch die Besucher der Tage alter Musik zu schätzen gewusst. In Herne standen diesmal die Todsünden im Spiegel der Musik vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert im Mittelpunkt. Im Sommer werden die Stücke dann auf CD rauskommen. Unsere Sendung oder einzelne Themen können Sie wie immer unter dem Stichwort Religionen auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de nachhören oder nachlesen.